Wir haben ja heute schon gemerkt, dass es ein bisschen Urlaubszeit ist. Und dementsprechend ist es auch so, dass wir von den Themen jetzt her einigermaßen frei sind, dessen, was wir Gemeinschaft haben möchten. Und deswegen habe ich mir heute vorgenommen, über etwas zu sprechen, was mich auf der Jugendkonferenz sehr, sehr stark angesprochen hat. Nämlich, wie hier steht, wir hatten unter anderem Gemeinschaft über einen ganz besonderen Menschen. Ganz besonders deswegen, weil es von seiner Sorte nur zwei gab. Bei so vielen Milliarden Menschen ist das schon was Besonderes. Und von ihm kann man einiges lernen, deswegen habe ich geschrieben, er ist ein Vorbild. Wir Menschen brauchen eigentlich Vorbilder, an denen wir uns orientieren können. Das ist schon bei so einem kleinen Kind so. Das Kind wird sich unweigerlich an den Vorbildern orientieren. An Papa, Mama, Oma, Opa. Es wird gucken, wie machen die Dinge, und es wird anfangen, die Dinge ähnlich zu tun. Das ist normal und das ist auch gut so. Und darum sind auch gute Vorbilder etwas sehr Kostbares. Und umgekehrt schlechte Vorbilder natürlich auch schwierig für den, der sich daran orientiert. Aber hier an diesen Menschen, über den wir dann sprechen werden, haben wir ein gutes Vorbild. Ein wirklich gutes. Aber ich möchte zuerst darüber sprechen, über uns in der besonderen Zeit. Wir sind mittlerweile schon über die Hälfte im Jahr 2018. Und das ist schon, wir leben in einer besonderen Zeit. Es ist anders wie 1918 oder 1818 oder 1718. Das waren auch Zeiten, wo dies oder jenes passiert ist. Aber diese kann man nicht vergleichen mit uns heute. Weil im Jahre 1718 und den Jahren danach wäre es unmöglich gewesen, dass Christus zurückkommt. Unmöglich. Und auch im Jahr 1818 oder 1850, nenn was du willst, wäre es unmöglich gewesen, dass Christus kommt. Selbst wenn du ganz stark gebetet hättest, wäre es nicht gegangen. 1918. Er hätte noch nicht kommen können. Unmöglich, es ging gar nicht. Warum? Warum hätte er 1918 nicht kommen können?
Das Volk Israel.
Ja, genau. Die Weissagung, dass er aus allen Völkern die Juden sammelt und sie wieder zurückbringt in ihr gelobtes Land und sie wieder zu einem Staat macht, war 1918 noch nicht erfüllt. Das heißt, er hätte nicht kommen können. Es war noch keine besondere Zeit. Aber dann 1948, Halleluja, es gibt wieder den Staat Israel. Er holt sie wieder zurück und tut die Juden wieder in ihr Land. Aber jetzt hätte er immer noch nicht kommen können. Selbst 1960 hätte er noch nicht kommen können. Weil sich nicht erfüllt hat, dass die Stadt, die heilige Stadt, den Juden wieder gehört. Das ging erst 1967. Im Sechstagekrieg haben die Juden sich wieder ihre Stadt geholt. Und jetzt sind wirklich so viele Weissagungen erfüllt. Sie sind erfüllt. Und jetzt warten wir auf etwas, was im Alten Testament auch schon erwähnt wird, dass dort die Juden, dass es dort einen Bund geben wird, einen Vertrag zwischen den Israeliten und ihrer Umgebung. In diesem besonderen Fall natürlich ihren Erzfeinden, den Palästinensern. Und jetzt machen sie auch schon viele Jahre rum, tut mir leid, dass es so langsam geht. Aber jetzt sind wir in einer besonderen Zeit. Jetzt kommt es nur drauf an, auf einen Anstoß. Ich weiß nicht, wie der Herr das macht, aber ich bin gewiss, er ist fähig, das auch schnell zu machen. So wie der eiserne Vorhang, wie die Mauer in Berlin gefallen ist, das hätte ein Jahr vorher kein Mensch hätte es gedacht, kein Mensch. Aber wirklich nicht, nicht mal ein halbes Jahr vorher. Und dann im November fällt die Mauer. Der eiserne Vorhang, der Jahrzehnte bestanden hat. Und daher bin ich gewiss, der Herr ist auch fähig, diesen Friedensvertrag so zu bringen, dass wir überrascht sein werden. Und deswegen leben wir in einer besonderen Zeit, weil wir am Ende dieses Zeitalter der Gnade leben. Wir leben wirklich am Ende. Und er möchte dieses Zeitalter abschließen. Und möchte ein neues, endlich, ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr er auf sein Friedensreich sich freut und sich sehnt. Weil es ist einerseits ein Reich des Friedens für ihn und andererseits ist es seine Hochzeit. Und wenn man verlobt ist, eine Braut hat, dann will man eigentlich schon Hochzeit haben. Und so ist es auch beim Herrn. Das heißt, er sehnt sich. Er sehnt sich auf dieses nächste Zeitalter und er möchte dieses hier wirklich zu Ende bringen. Und darum sind wir in einer besonderen Zeit. Warum besonders? Deswegen, weil es jetzt möglich ist, am Ende dieses Zeitalters das Gleiche zu erleben wie dieser Mensch Henoch. Henoch damals war in der Hinsicht außergewöhnlich, dass ihm etwas widerfahren ist, was erst später dann einige hundert Jahre wirklich später noch einmal jemand widerfahren ist, nämlich Elia. Von Elia heißt es, er fuhr auf vor den Augen seines Nachfolgers Elisa. Elisa stand und er sah Elia in den Himmel auffahren. Lebendig, lebendig. Weg war Elia. Wow, Elia hat den Tod nicht gesehen, er ist nicht gestorben. Und der Erste, der es geschafft hat, war Henoch. Hier heißt es in Hebräer 5, durch Glauben wurde Henoch weggenommen. Damit er den Tod nicht sähe, wisst ihr, alle Menschen haben eines gemeinsam. Wir müssen sterben. Eines Tages müssen wir sterben. Wann, wissen wir gar nicht. Manche sterben sehr jung. Unfall. Sterben jung. Manchmal stirbst du zu einer ungewöhnlichen Zeit. Du machst eine Fahrradtour und kommst von ihr nicht nach Hause. Du fährst, was weiß ich, mit Inlinern und du achtest nicht auf die Straßenbahn und kommst auch nicht mehr nach Hause. Oder du wirst alt, lob den Herrn, aber eines Tages stellst du ein. Und wir sehen den Tod. Und selbst der Herr musste sterben. Das blieb auch dem Herrn nicht erspart. Er hat sogar für uns den Tod geschmeckt. Aber Henoch hat nie den Tod gesehen. Er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn weggenommen hatte. Wow. Das musst du dir mal vorstellen. Henoch war ja ein Familienpapa. Der hatte mindestens 5 Kinder. Söhne und Töchter hatte er. Vielleicht hatte er sogar noch mehr, aber mindestens. Und auf einmal ist der Papa weg. Dann guckst, wo ist er? Im Keller? Da ist er auch nicht. Ist er mit dem Fahrrad weg? Wo ist er denn hin? Kommt vom Joggen nicht heim. Was ist los? Dann rufst du die Polizei an. Große Suche. Ein riesen Aufgebot. Er wird gesucht. Ein Tag, eine Woche, 3 Wochen, weg. Weg. Halleluja. Er wurde so weggenommen, weil Gott ihn weggenommen hatte. Er wurde nicht mehr gefunden. Sie haben gesucht, aber sie haben immer gefunden. Oh, Herr Jesus. Und das Interessante an Henoch ist, obwohl das so ein Vorbild ist, wird gar nicht so viel über ihn geschrieben. Aber das, was über ihn geschrieben wird, das möchte ich, dass wir es gemeinsam anschauen. Weil man kann lernen. Also interessant ist natürlich schon mal wieder sein Name. Henoch bedeutet einiges. Also Henoch hat mehrere Bedeutungen. Und auf die gehe ich auch noch ein. Aber will ich schon mal vorweg sagen, wir schauen uns mal genau an, wie er heißt. Aber jetzt gucken wir trotzdem mal in 1. Mose, Kapitel 5, ab Vers 21, was Henoch so machte. Und zwar, und Henoch lebte 65 Jahre. Das ist das allererste, was die Bibel von Henoch sagt. Henoch lebte. Ist interessant. Die Nachfolger von Kain, die haben alles Mögliche gemacht. Das waren Macher. Die haben Musik erfunden, die haben Kriegsbeil und Zeug und Waffen erfunden und sie haben Städte gebaut. Und also Kains Linie hat viel gemacht, aber die Linie Gottes, die Linie, in der Henoch war, die hat gelebt. Henoch lebte. Er lebte. Gott sagt über die Menschen, die Christus nicht haben. In Epheser sagt er, die sind tot. Das heißt, Menschen ohne Christus sind tot. Die leben gar nicht. Obwohl sie leben, leben sie nicht. Aber wir, die wir das Leben haben, wir leben. Henoch lebte. Er lebte 65 Jahre. Und das nächste als Mann, er geht her, er hat eine Frau und erzeugt einen Sohn. Er zeugte Methuselah. Das war was ganz Besonderes. Schon wieder ganz besonders. Ich meine, dass man einen Sohn zeugt, ist jetzt nicht so besonders. Aber dass du einen Metuschela hervorbringst, zu der Zeit, ist etwas ganz Besonderes. Ganz anders wie die Söhne zuvor und ganz anders wie die danach. Weil Metuschelach, dieser Name, den hat Henoch sich nicht ausgedacht. Ganz anders wie heute, Scher-Namensbüchle oder sonst irgendwie. Überlegst du, der Name klingt gut, nennen wir ihn Braut. Ja? So, man wählt sich einen Namen aus, der einem gefällt für das Kind. So macht man das heute. Aber Metuschelach war gar nicht so. Der Name kam von Gott. Gott ist dem Henoch erschienen und hat ihm gesagt, dein Sohn muss Metuschelach heißen. Warum? Weil dieser Name ganz besonders ist. Metuschelach heißt, wenn er stirbt, kommt es. So nennst du kein Kind. Wenn er stirbt, kommt es. So rufst du jetzt immer dein Kind. Wenn er stirbt, kommt es. Komm mal her. Und zwar was? Was kommt? Wenn Metuschelach stirbt, kommt das Gericht. In dem Jahr, wo Metuschelach starb, kam die Sintflut zu Noahs Zeichen. Das heißt, Henoch hatte von Gott hier eine klare Prophezeiung bekommen und musste es auch so nennen, sein Kind. Wenn er stirbt, kommt das Gericht. Und dann versteht man besser den nächsten Vers hier, Vers 22. Und Henoch wandelte mit Gott, nachdem er Metuschelach gezeugt hatte. Jetzt ist Henoch aufgewacht. Jetzt. Vorher, ob er mit Gott gewandelt ist oder nicht, steht nicht, weiß man nicht. Vielleicht ein bisschen ab und zu, wie auch immer. Ich denke, er war sicher nicht ohne Gott die Zeit vorher. Aber jetzt heißt es, und Henoch wandelte mit Gott, lebte mit Gott, nachdem er mit Metuschelach gezeugt hatte. Weil er jetzt wusste, oh, ich muss meinen Sohn gut aufziehen. Er darf jetzt nicht gleich sterben. Das wäre nicht gut. Da kommt sofort das Gericht. Ja. Er wusste, wenn mein Sohn stirbt, muss ich bereit sein. Und bereit sein bedeutete für ihn, ab sofort mit Gott zu wandeln. Das hat mich sehr beeindruckt. Und Henoch wandelte mit Gott, nachdem er mit Metuschelach gezeugt hatte, 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. So erlebt er einfach weiter. Das fällt mir auch so gut an Henoch. Er war jetzt nicht wie Elia. Elia, wenn du liest, war eine Güte, der hat starke Erlebnisse gehabt da. Mit so Baalspriester da auf dem Berg. Eine Güte, das war schon heftig und was er alles erlebt hatte. Gell, Elia. Mit ihm würden wir uns auch gar nicht so vergleichen. Würden wir sagen, ja, Elia, dass der entrückt wurde, alles klar. Aber ich bin kein Elia. Aber Henoch ist ein Familienpapa. Ganz normaler Mensch. Du weißt nicht mal, welchen Beruf. Ist auch bei ihm jetzt uninteressant, kannst deinen Beruf einsetzen. Genügt. Und er macht nicht große Dinge, aber er meint die mit Gott. Das war beständig. Das ist wunderbar. Und zwar die um ihn herum waren, ja, seine Angehörigen und sicher auch, das sehen wir ja in Judas, da waren auch schon zu der Zeit böse Menschen, gottlose. Aber alle mussten am Wandel von Henoch etwas bezeugen. Hebräer 11,5 nämlich. Denn vor seiner Wegnahme hat er das Zeugnis erlangt, dass er Gott wohlgefallen habe. Zeugnis erlangt. Mir gefällt es, wie das geschrieben steht. Weißt, ein Zeugnis, das ist aber auch in der Schule so. Du erlangst ein Zeugnis. Das kriegst du nicht. Du gehst einen Tag in die Schule und am zweiten Tag gibt es Zeugnis. Da weiß man noch gar nicht, was du gemacht hast. Kann, man braucht eine Weile, bis ein Zeugnis gibt. Einige Monate. Und dann gibt es wieder eins. Ja. Das ist so. Ein Zeugnis musst du erlangen. Musst du dir erarbeiten. Und besonders, wenn du ein gutes Zeugnis willst. Für eine 5 oder eine 6, da brauchst du nichts tun. Weißt du, zack, Füße hoch und gut ist. Für die schlechteste Note, kein Aufwand, nichts machen. Nur kommen, Hallo sagen, okay, dann ist Prüfung, dann gibst du dein Lehrwertblatt ab. Okay, dann ja, hast du die 6 parat. Das ist kein gutes Zeugnis. So kommt man nicht weit. Und so war auch Henoch nicht. Henoch hat ein kostbares Zeugnis erlangt. Gott hat bei ihm ins Zeugnis geschrieben, Henoch, du gefällst mir. Ganz viele Sterne. Henoch, du gefällst mir. Dima, das Zeugnis müssen wir erlangen. Dass Gott zu dir sagt, Dima, du gefällst mir. Dieter, du gefällst mir. Wohlgefällig. So einen Wunsch, wenn wir entwickeln und mit Gott wandeln, dann können wir, und das hat mich so beeindruckt, dann können wir das Gleiche erleben. Wirklich, die Schrift zeigt, am Ende des Zeitalters kann man entrückt werden zu ihm hin, bevor man den Tod sieht. Oh, das ist wunderbar. Ganz wunderbar. Man könnte jetzt denken, ja, der hatte super Umfeld, alles war prima, es war so einfach für ihn. Aber interessant, gell? In 1. Mose sieht es gar nicht so klein. Aber Judas, das ist ja der Bruder des Herrn Jesus, dieser Judas, einer seiner Brüder, der hat den Brief geschrieben hier, seinen Brief. Und ich staune, wie er auch Offenbarung hatte über Henoch. Er sagt in Vers 14, und es hat auch Henoch, der siebte von Adam an, schauen wir das an, der siebte, das ist so die Zahl für Gottes Werk zu tun, so eine Vollendungszahl. Über sie geweissagt, nämlich über die bösen Menschen zu der Zeit um ihn herum. Denen hat er geweissagt, dass ein Gericht auf sie zukommt. Das ist ja klar, weil darum hat er ja seinen Sohn so genannt. Er wusste, Gott hat ihm das Gericht erklärt. Und dann kommt dieser Vers 15. Der Bruder in der Juko sagte, er hat noch keinen solchen Vers erlebt wie dem, in dem in einem Vers 4-mal gottlos vorkommt. So ein gottloser Vers gibt es selten. Und er sagte, gegen alle das Gericht zu vollstrecken und alle Gottlosen zu überführen von all ihren Werken der Gottlosigkeit, die sie gottlos getan haben, und von all den harten Dingen, die gottlose Sünde gegen ihn geredet haben. Was sagt ihr zu Henochs Umfeld? Na, schlimm, oder? Schlimm. Weißt du, und in diesem Umfeld lebt er so, lebt der Gott wohlgefällig. Das zeigt, es geht. Wir müssen mit der Gottlosigkeit nicht mitmachen. Wir müssen nicht. Es geht. Wenn es bei Henoch klappt, klappt es auch bei uns. Es ist möglich. Durch den Herrn in uns geht es. Wir müssen nicht dieser Gottlosigkeit, die um uns rum ist, die ist, weißt du, wie soll ich sagen, die umgibt dich ständig. Meine Güte, in meiner Firma. Das ist so viel gottlos. Aber es macht nichts. Macht nichts. Gibt keine Entschuldigung. Ah, ich musste auch gottlos sein, weil nicht rum war alles gottlos. Nein, da sagt er, nein, du hast mein Leben. Du hast mein Leben. Du kannst wandeln wie Henoch. Wandle mit mir. Weißt du, wir brauchen gleich morgen, wenn ich wieder in die Arbeit gehe, muss ich vorher wirklich den Herrn anziehen. Als mein Gottlosigkeitsschutzpanzer. Wirklich. Sogar für meinen Kopf. Weil die meisten Attacken gehen immer auf meinen Verstand, mich damit reinzuziehen. Und jetzt komme ich auf seinen Namen. Henoch heißt Anfänger, Einweihung. Das heißt, er hat angefangen, er ist sicher der diesen Wandel mit Gott macht, diesen beständigen Wandel mit Gott. Das hat er eingeweiht. Und was es dazu braucht, seine zweite Bedeutung, er heißt Weihe, Weihe Darbringung.
Henoch
heißt Weihe Darbringung, das heißt, er hat sich Gott geweiht. Er hat sich ihm dargebracht. Und das sicher nicht nur einmal, sondern das ist etwas, das sollten wir viel tun. Sich dem Herrn wieder neu darbringen, neu weihen. Das ist gut, für den Wandel mit Gott ist es unabdingbar. Wenn wir uns nicht weihen, können wir mit ihm nicht gescheit wandeln. Das geht. Das braucht es. Und er heißt noch was, er heißt zu viel. Er heißt belehrt. Belehrt. Er ließ sich belehren. Kostbare Eigenschaft. Es gibt manche Menschen, denen kannst du nichts sagen. Sie sind unbelehrbar. Habt ihr schon mal solche erlebt? Ich habe schon erlebt. Ah. Du sagst auch, nein, mit der Person, ich sage nichts. Unbelehrbar. Weiß immer selber genau, wie es geht. Weiß alles. Okay. Kann nichts sagen. Weiß ich nichts mehr, was ich der Person sagen soll. Das ist nicht unbelehrbar, kann ich sagen. So sollen wir nicht sein. Wir sollen belehrbar zu sein, heißt auch demütig zu sein. Du kannst was annehmen. Dir kann jemand was sagen. Vielleicht sogar eine Person, wo du denkst, ist deutlich unqualifizierter wie ich. Aber was sie sagt, okay, nehme ich an. Man darf sogar von Kindern was annehmen. Es muss nicht immer der Papa den Kindern was sagen, es dürfen auch mal die Kinder dem Papa was sagen. Belehrbar. Es hat mit Demut zu tun. Wenn wir belehrbar sind, zeigen wir sind nicht immer der Größte. Obwohl wir es ja innerlich schon sind, aber wir sollten hier das Leben des Herrn nehmen. Er konnte sich ja nie prägen. Er war belehrbar. Und er war der, der viel lehrte. Erstaunlich. Es geht sogar Hand in Hand. Wenn du belehrbar bist, kannst du auch mit der Zeit andere belehren. Geht schon. Also das ist kostbarer Name hier noch. Und dann noch was. Er heißt noch was. Also manchmal ist er so wie bei Noah, der heißt groß und fertig. Aber Henoch, weil er so wenig gemacht hat, muss in seinem Namen so viel stecken. Ja, ist klar. Henoch heißt geübt. Auch noch. So, wenn du belehrbar bist, dann setze, was du hörst, auch um. Der Herr sagt, wer mein Wort hört und tut, ist klug. Nicht nur belehrbar sein und du machst nichts. Das ist natürlich, das ist schlecht. Dann weißt du sehr viel, was man tun könnte zum Guten hin. Und man macht es nicht. Also das ist doch Käse, oder? Wenn man weiß, wie man Käsekuchen macht und man macht ihn nicht. Ja, wissen, wie es geht und dann machen. Da haben wir alle was davon. Und deswegen auch geübt. Geübt. Wir lernen in der Gemeinde, wie man in den Geist kommt. Wie man sich wendet. Üben. Wir lernen, wie man das Wort nimmt. Wie man das Wort isst. Das lernen wir. Aber wenn es nicht macht, was hilft es? Wir lernen, den Namen des Herrn anzurufen. Aber wir üben nicht. Schade. Wir müssen wieder üben. Geistliche Dinge üben. Henoch ist so ein Vorbild. Halleluja. So, das hat mich wirklich sehr angesprochen. Dieser Mensch wurde entrückt, weil er das Zeugnis erlangt hat, dass er Gott wohlgefallen hat. Und das auf viele einfache Weisen. Völlig machbar, Christine. Völlig machbar. Was er noch gemacht hat, kriegen wir hin. Beim Kochen. Was immer da machst. Apotheke gehen. Geht alles. Mit dem Namen geht alles. Das habe ich auf den Joko auch gesehen. Das war eine andere Mitteilung. Die bringe ich heute nicht mehr. Die war auch sehr kostbar. Da ging es darum, kleiner Ausblick, wo Mose den Dornbusch sah, den brennenden. Und Gott zu ihm gesprochen hat, er soll das Volk rausführen aus Ägypten. Dann hat Mose gefragt, ja, was soll ich sagen, wer du bist? Die werden mich gleich fragen, wer hat mich denn da geschickt? Und da kam als Antwort, Gott sagte, ich bin der ich bin. Und das war jetzt nicht, um Mose zu veräppeln. So, ich bin der ich bin. So quasi. Das Braten da so. Sondern das war die Wahrheit. Er war der ich bin für alle Situationen. Und irgendwie hat Henoch dieses Ich bin auch schon geschmeckt. Für alle Situationen. Den Herrn kann man in alles reinnehmen. Egal. Ob man schon alt ist oder ob man jung ist. Und sogar weiß ich besonders, für Kindererziehung ist der Herr ideal. Ich weiß es aus dreifacher Erfahrung. Das ist ganz kostbar. Den Herrn kann man wirklich nehmen. Ich möchte euch sehr ermutigen, Henoch zu nehmen und das Gleiche zu erfahren wie Henoch. Also mein Ziel ist es. Thank you.